Hier ist Ihr buntes Hörlokal, da hören Sie ganz und gar lokal. Ihr Platz im schönen Hörlokal.
Herzlich willkommen zum Podcast Hörlokal, Unterhaltung aus dem Nassauerland. Das Servicewohnen Nassau ist in den letzten Zügen und schon bald steht das Großprojekt der Leifheit Immobilien und Beteiligung GmbH zum Einzug bereit. Wie es eigentlich dazu kam, welche Herausforderungen es gab, wie der Baufortschritt rund um die Kaltbachstraße aussieht und wer dort künftig wohnen könnte. Heute im Gespräch mit Geschäftsführer Stefan Seib. Viel Spaß! Ich sitze hier mit Stefan Seib, Geschäftsführer der LIB Immobilien und Beteiligungen GmbH mit Sitz in Nassau. Und wir wollen über das Projekt Servicewohnen in Nassau sprechen. Für alle hier in Nassau weithin sichtbar im Stadtbild rund um die Kaltbachstraße. Erstmal herzlich willkommen, Herr Seib.
Ja, vielen Dank und herzlich willkommen, liebe Hörer, ob Sie nun morgens oder abends uns hören. Viele von Ihnen konnte ich ja schon kennenlernen in der Zeit, seit der ich tätig bin für die LIB GmbH, freue mich heute zu unserem Vorhaben mal was sagen zu können in diesem schönen Podcast.
Und damit starten wir auch direkt, Herr Seib. Können Sie uns mal einen groben Überblick geben über das Projekt Servicewohnen in Nassau? Vielleicht beginnen wir erstmal, wie entstand die Idee für diese Seniorenwohnanlage, ja, die ja mitten in der Stadt ist?
Ja, die Idee ist schon vor sehr langer Zeit entstanden. Bürgerinnen und Bürger, die die Diskussionen verfolgt haben, werden sich vielleicht erinnern, dass schon kurz, etwa im Jahr 2010, 2011 Überlegungen der Leifheit Stiftung gegeben hat. Es gab unterschiedliche Anläufe, Planungsvorhaben, die dann aus unterschiedlichen Gründen wieder verworfen wurden und die Planung, von der wir jetzt sprechen und die jetzt auch schon weitgehend realisiert ist, die hat im Jahr 2018 begonnen.
Seitdem sind Sie auch Geschäftsführer und begleiten dieses Projekt sehr intensiv.
Ja, das ist richtig. Ich war also bei dem Projekt, um das es jetzt geht, von Anfang an dabei. Und wir hatten zunächst auch einen ganz anderen Entwurf auf diesem Gelände, haben dann aber erkannt, dass uns dieser Entwurf nicht zufriedenstellt. Es war ein Entwurf, der, könnte man sagen, mehr konventionell war, so wie man eben heute baut. Flachdach.
Ja.
Ein langgezogener Baukörper ohne Ecken und Kanten. Und wir kamen zu dem Ergebnis, das fügt sich eigentlich in das Stadtbild von Nassau nicht ein. Und weil wir gesagt haben, wir wollen das besser und schöner haben, haben wir dann einen Architektenwettbewerb gestartet. Das war im Jahr 2020.
Ja.
Wir haben insgesamt 4 renommierte Büros gebeten, uns Vorschläge zu machen, wie man an dieser Stelle eine solche Wohnanlage gestalten könnte. Und aus diesem Architektenwettbewerb ist das Büro Graf und Graf in Montabaur als Gewinner hervorgegangen und seitdem arbeiten wir mit Graf und Graf sehr erfolgreich zusammen.
Vielleicht können Sie uns das Projekt kurz mal beschreiben. Ich habe eben gesagt, Kaltbachstraße. Sie haben eben im Vorgespräch auch schon Ihren Lageplan in die Hand genommen und kurz erläutert, wie groß das ganze Feld, der ganze Bereich eigentlich ist. Vielleicht können Sie das für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch genauer
erklären. Ja, die genaue Zahl habe ich jetzt gar nicht im Kopf. Ich meine, es seien etwa 3000 Quadratmeter, circa, die wir da nicht komplett bebauen, sondern wir machen ja auch eine Gartenanlage, manche sagen auch Parkanlage dazu, das Geschmackssache. Es wird nicht ganz so riesig werden, aber es wird besonders schön. Und durch unsere Anlage wird ja auch ein für die Öffentlichkeit nutzbarer Geh- und Radweg führen, der quasi eine Querverbindung dann darstellt von der Kaltbachstraße in Richtung Kulturhaus. Quasi ein Ersatz für das weggefallene Stück des unteren Bongard, das wir überbauen durften, nachdem wir uns mit der Stadt Nassau darauf verständigen konnten, dass die Frau, dass die Stadt Nassau uns dieses Stück Straße verkauft.
Das ist, glaube ich, eher untypisch, oder? Dass so eine Straße überbaut wird. Können Sie das aus Ihrer Erfahrung sagen?
Ja, das machen wir sicherlich nicht zum ersten Mal. Wir mussten eben erkennen, dass an dieser Stelle mit dem alten Brauereigrundstück wir eine aufgelockerte Bebauung, die auch nicht allzu hoch ist, wir haben uns ja auf drei Stockwerke beschränkt, nicht unterbringen können. Auf der anderen Seite hatten wir, beziehungsweise die Leifheit-Stiftung, bereits zuvor Grundstücke nördlich des unteren Bongard erworben. Und es lag ja nahe, dann das Ganze irgendwie zu verbinden. Ja, ein glücklicher Umstand war, dass der untere Bongard zuvor eine Landesstraße umgewidmet worden ist. Manche sagen auch herabgestuft von einer Landesstraße zu einer Gemeindestraße, sodass die Stadt Nassau über diese Straße verfügen konnte, was sie zuvor nicht konnte. Und dann war es letztlich eine Entscheidung des Stadtrats von Nassau, ob diese Straße, wie die Juristen sagen, entwidmet wird, also dem öffentlichen Zweck entzogen wird oder nicht. Und mit dieser Entscheidung hat sich der Stadtrat nicht leicht getan. Es gab eine ganze Reihe von Diskussionen. Ja, wie das in einer Demokratie eben so ist. Und am Ende waren wir sehr froh, dass eine Mehrheit sich für den Vorschlag ausgesprochen hat, den unteren Bongard zu entwidmen und damit dann anschließend auch an die Leifheit-Stiftung zu verkaufen.
Darkness goes.
Sie haben gesagt, im Jahre 2020 gab es den Architektenwettbewerb. Graf und Graf hat da das Rennen gemacht. Wann ging es genau in die Bauphase und in welchem Bauschritt befinden wir uns gerade?
Ja, also die Planung begann unmittelbar, nachdem Graf und Graf den Architektenwettbewerb begonnen hatte. Mhm. Aber es war natürlich auch noch eine ganze Menge Planungsarbeit zu leisten. Das Konzept stand ja erst in den Grundzügen. Und man sagt ja so im Allgemeinen, der Baubeginn ist ja der sogenannte erste Spatenstich. Mhm. Und wenn ich mich richtig erinnere, war der im Oktober 2022 bei ganz furchtbarem Wetter, da kann ich mich noch gut dran erinnern, vielleicht einige der Hörer, die dabei waren, auch. Wir hatten so ein kleines Zelt aufgebaut und es gab was zu trinken und Brezeln und wir haben da diesen symbolischen ersten Spatenstich auf einer furchtbar verschlammten Fläche ausgeführt. Ich kann mich jetzt noch erinnern, dass meine Schuhe völlig verdreckt waren anschließend. Ja, und das war sozusagen der Auftakt des Ganzen, also Herbst 2022. Und jetzt sind wir fast 2 Jahre weiter. Mhm. Und jetzt sind wir in der Phase, wo der Innenausbau auf Hochtouren läuft. Und zum anderen, wer vorbeigeht, sieht das. Es steht ja noch das Gerüst und das hat einen Grund. Es ist zwar schon alles von außen gedämmt und auch verputzt, aber wir belassen es dabei nicht. Wir werden das jetzt nicht einfach nur mit Fassadenfarbe streichen, sondern die Gebäude werden alle mit Riemchen verklinkert. Mhm. Jedes Riemchen wird einzeln geklebt. Eine höchst anspruchsvolle Aufgabe. Und diese äußere Gestaltung wird auch den Charakter der Gebäude prägen. Und ich habe das auf Simulationen, Illustrationen gesehen und ich kann versprechen, das wird eine sehr, sehr attraktive Sache werden und für uns als Bauherren eben auch eine sehr dauerhafte Sache, denn mit so einer vollwärmegedämmten, verklinkerten Fassade, da müssen Sie dann Jahrzehnte auch nicht mehr ran.
Da werden wir gleich auch nochmal zukommen. Sie hatten eben schon gesagt, Gebäude, Mehrzahl. Es wird ja kein geschlossener Baukörper sein, sondern es werden mehrere Gebäude sein. Können Sie uns vielleicht so ein paar Kennzahlen sagen? Genau. Wie viele Gebäude, wie viele Wohnungen? 3 Etagen, das weiß ich schon.
Ja, das wissen Sie schon. Ja, wenn man sich das so anguckt, sieht das auch auf den ersten Blick gar nicht so einfach aus. Denn die Häuser stehen ja in unterschiedlichen Richtungen, aber das Ganze hat ein System, das sieht man unter Umständen auch erst, wenn man drin ist. Ja. Denn wir reden zunächst einmal von unserer Planung her von 2 Bauteilen. Der Bauteil 1 ist das, was künftig Kaltbachstraße 3 heißen wird und das ist der größere Bauteil. Und der Bauteil 2 ist das, was künftig Kaltbachstraße 1 heißen wird, ist der kleinere Bauteil, der sich an der Ecke Obertal-Kaltbachstraße befindet. Dieser erstgenannte Bauteil 1 besteht aus 6 Einzelhäusern. Und diese 6 Einzelhäuser gruppieren sich um einen Innenhof, der dann mit Sitzgelegenheiten und auch einem Baum ausgestattet wird und der zentrale Treffpunkt dieser Wohnanlage werden soll. Und der kleinere Bauteil 2, etwas abgesetzt vom Bauteil 1, da reden wir auch in unserem Jargon vom Haus 7. Mhm. Wenn Sie im Internet sich über die Wohnungen informieren, da sehen Sie das auch, dass das das Haus 7 ist. Und in diesem Haus 7 befinden sich insgesamt 5 Wohnungen. Und künftig wird das Büro der Leifert-Stiftung dort ebenfalls sitzen im Erdgeschoss. Mhm. Ja. Direkt an der Ecke Obertal-Kaltbachstraße. 5 Wohnungen also in dem Bauteil 2, auch Haus 7 genannt, und 30 Wohnungen in dem Bauteil 1, bestehend aus 6 Einzelhäusern.
Mhm. Welche Größen werden die Wohnungen denn haben?
Wir haben uns dafür entschieden, die Wohnungen sehr unterschiedlich anzubieten, weil wir doch gesehen haben, auch in der Umfrage, die wir vorher gemacht haben in der Bevölkerung von Nassau, was denn so die Wünsche und Bedürfnisse sind, dass diese Wünsche und Bedürfnisse sehr unterschiedlich sind. Und um diesen unterschiedlichen Wünschen und Bedürfnissen gerecht zu werden, bieten wir also unterschiedliche Wohnungen in unterschiedlichen Größen an. Im Einzelnen haben wir, um mit den größten Wohnungen anzufangen, insgesamt 8 Dreizimmerwohnungen in einer Größenordnung von etwa 80 bis 106 Quadratmetern.
Ja.
Diese Wohnungen verfügen teilweise auch über 2 Balkone und man kann schon sagen, die sind schon auch ordentlich luxuriös. Also vielleicht jemand, der ein größeres Einfamilienhaus hatte und darin dann gewohnt hat, jahrzehntelang und dann umzieht in eine solche Wohnung, wird dann vielleicht nicht ganz so einen Platzmangel verspüren,
ja,
wie in einer kleineren Wohnung. Aber, sagen wir dazu, muss man sich auch leisten können.
Mhm.
Von den Preisen her haben wir uns zwar bemüht, so günstig wie möglich anzubieten, aber wer die heutigen Baupreise kennt, weiß, dass wir bestimmte Preise eben nehmen müssen, damit wir kein Defizit einfahren. Unser Renditehunger ist sicherlich nicht so groß wie der eines konventionellen Investors, aber wir können natürlich auch aus stiftungsrechtlichen Gründen hier kein defizitäres Unternehmen starten.
Ja.
Von daher müssen wir schon eine schwarze Null schreiben und deswegen kosten eben diese 3-Zimmer-Wohnungen dann auch in der Regel über 1.000 Euro kalt.
Mhm.
An kleineren Wohneinheiten haben wir insgesamt 4 Einzimmerwohnungen, wobei ich sagen muss, diese Einzimmerwohnungen haben eigentlich eher den Charakter von 2-Zimmer-Wohnungen. Es befindet sich also eine verschiebbare Trennwand zwischen dem Wohnbereich und dem Schlafbereich und die Größe dieser Einzimmerwohnungen ist knapp unter 50 Quadratmetern, genau gesagt 48 Quadratmeter.
Mhm.
Und der große Rest, das sind 2-Zimmer-Wohnungen. Die rangieren so in der Größenordnung zwischen 50 und 75 Quadratmetern und sind eben über die gesamten Gebäudekomplexe verteilt.
Mhm.
Also auch da ist für jeden Geschmack was dabei.
Sie hatten eben schon das Thema Barrierefreiheit angesprochen, ist ein zentrales Thema in Ihrem Konzept. Welche Dinge waren Ihnen denn noch wichtig im Konzept,
also,
dass Sie sich auch für Graf und Graf entschieden haben? Sie haben eben auch die Außenfassade angesprochen. Da werden sicherlich noch ein paar andere Dinge gewesen sein, die ausschlaggebend waren.
Also ausschlaggebend für das Konzept von Graf und Graf war natürlich die Gestaltung als solche in mehreren Einzelhäusern, gruppiert um einen Innenhof. Das haben wir als richtungsweisend angesehen und auch als eine Form, die besonders gut in die Umgebung hier in Nassau passt. Wir haben zum anderen einen ganz wesentlichen Schwerpunkt des Konzeptes, den wir sehr positiv bewertet haben, darin gesehen, dass alle Wohnungen aus frischer Luft erreichbar sind.
Mhm.
Also wir bauen hier keine Seniorenanstalt, wo man durch Gänge geht und links und rechts kommen dann die Wohnungen, sondern die Wohnungen sind erschlossen über sogenannte Laubengänge, die mit frischer Luft versorgt sind. Da regnet es zwar nicht rein, aber diese Laubengänge sind ungeheizt und die haben auch Öffnungen, zum Beispiel Balustraden, von denen man dann nach außen schauen kann. Und man geht dann quasi wie durch eine Haustür in seine Wohnung hinein. Und die Wohnungstüren in unserem Service Wohnen Nassau, die haben auch Haustürqualität. Das heißt, die sind entsprechend schwer und natürlich auch sicher. Das heißt, die Qualität der Tür ist genauso, wie man das vielleicht von einem Einfamilienhaus kennt. Und auch das, wenn ich das mal so sagen darf, das Betretensgefühl von außen in die Wohnung ist wie, wenn man eben in ein Haus hineingeht und nicht eben aus einem Flur in einer Wohnanlage in eine Wohnung rein, sondern man tritt von außen ein.
Ja. Sie haben auch eben das Thema Gemeinschaft erwähnt. Es wird in diesem Konzept auch einen Gemeinschaftsraum geben oder Gemeinschaftsräume. Und ich glaube, es ist ja auch durchaus geplant, die Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt Nassau mit einzubinden oder dass sie zumindest auch die Freiflächen mit nutzen oder begehen können.
Wie ja, genau kann ich mir das vorstellen? Fangen wir mal mit dem Gemeinschaftsraum an. Den gibt's und der wird auch sehr, sehr schön. Der Gemeinschaftsraum wird zu einer Seite eine komplett verglaste Front haben, zu dem eben schon erwähnten Innenhof, der sozusagen der Treffpunkt der Bewohner sein soll in frischer Luft. Mhm. Und der Gemeinschaftsraum ist dann der Treffpunkt, wenn es wie heute nicht so gutes Wetter ist oder eben auch dazu dienen, dass man kleinere Feiern ausrichten kann. Mhm. Der Raum kann für Feiern für etwa 25 bis 30 Personen hergerichtet werden und der steht dann allen Bewohnern zur Verfügung. Mhm. Das ist natürlich etwas, was Sie in anderen Anlagen des betreuten Wohnens so nicht finden. Ja, der richtig. Grund ist naheliegend. Sie können für diese Fläche keine Miete verlangen. Mhm. Das zahlt Ihnen niemand. Und das ist eben ja der besondere Charakter der Anlage, der nur möglich ist, weil wir mit der Stiftung einen gemeinnützigen Finanzier im Hintergrund haben.
Das Thema Parkanlage, auf die auch die Nassauerinnen und Nassauer zugreifen können. Können Sie das näher erläutern? Das heißt, ich kann als Fußgängerin auch einfach dadurch marschieren später.
Das sollen Sie auch, ja. Wir haben ganz bewusst im Konzept gesagt, wir wollen uns da öffnen.
Ja.
Und dieser Fuß- und Radweg, der durchführt, der soll eifrig genutzt werden von den Nassauern. Und dann wird man sehen, links und rechts gibt es dann Sitzgelegenheiten. Es wird über dem Kaltbach eine Terrasse angelegt, sozusagen der Sitzplatz am Bach, wo sich dann eben auch jedermann und jede Frau gerne hinsetzen kann und auch in Kontakt treten kann mit den Bewohnern, sodass eben das eine Anlage ist für Nassau, für Nassauer eben aber auch kein in sich abgeschlossener Bereich, sondern wir wollen ganz bewusst das Miteinander fördern.
Here come Johnny, gonna tell you the story. Hand me now my walking shoes. Here come
Jetzt müssen wir langsam dringend auch mal auf den Namen Ihres Projektes kommen, denn Service Wohnen Nassau kommt ja nicht irgendwoher. Es hat ja eine Bedeutung. Es wird Zusatzleistungen für die Bewohnerinnen und Bewohner geben, sofern sie das denn möchten. Welche Arten von Zusatzleistungen werden denn zur Verfügung stehen, Herr Seib?
Ja, zunächst einmal zu dem Begriff Service Wohnen. Viele Hörer werden das Projekt vielleicht noch kennen als betreutes Wohnen Nassau. Weder betreutes Wohnen noch Service Wohnen sind geschützte Begriffe. Allerdings hat es sich so entwickelt, dass das betreute Wohnen unseres Erachtens nicht so gut widerspiegelt, was wir da vorhaben, wie der Begriff Service Wohnen. Ja. Denn das Konzept sieht vor, dass die Bewohner eine Wohnung von uns mieten und dann je nach Bedarf sich Zusatzleistungen dazu buchen können. Es ist auch möglich, gar keine Zusatzleistungen in Anspruch zu nehmen und einfach nur dort zu wohnen. Und toi, 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 wem es immer gut geht und wer keine Hilfe braucht, der muss sie auch nicht in Anspruch nehmen.
Ja.
Also es gibt da keine Verpflichtungen. Es wird auch keinen Grundbetrag geben, den jeder für irgendwelche Serviceleistungen zahlen muss, sondern das wird alles individuell dann abgerechnet mit der Organisation, mit der wir zusammenarbeiten. Das wird die Stiftung Friedenswarte aus Bad Ems sein, die dann eben Serviceleistungen anbietet, angefangen von Essen auf Rädern zum Beispiel, über die ganz geläufigen Betreuungspflegedienste, die dann auch abgerechnet werden können mit den Pflegekassen. Fahrdienste werden möglich sein, Reinigungsservice für die Wohnungen und vieles mehr.
Das heißt, es wird auch eine Art Büro im Gebäude geben oder in den Gebäuden, wo jemand sitzt, der Ansprechpartner, Ansprechpartnerin ist.
Ja, das ist richtig. Wir haben mit der Stiftung Friedenswarte vereinbart, dass in diesem Büro, das sich an ganz zentraler Stelle in der Wohnanlage befinden wird, ein Mitarbeiter oder Mitarbeiterin der Stiftung Friedenswarte sitzen wird, sicherlich nicht 24 Stunden rund um die Uhr, aber zu festen Zeiten während der Woche. Und dorthin können sich unsere Bewohner wenden, wenn sie Wünsche haben oder auch Probleme haben, welcher Art auch immer. Das kann sich auf die Wohnung beziehen oder das kann sich eben auch auf den Wunsch nach bestimmten Pflegeleistungen beziehen. Es ist immer jemand da, der angesprochen werden kann, sodass diese Angebote dann auch niedrigschwellig sind. Man muss sich nicht erst erkundigen, wo kann ich das bekommen, sondern man weiß, man kann dort direkt hingehen, einfach zur Tür gehen, eintreten und das, was man will, dort vortragen.
Sehr komfortabel.
Das ist sehr komfortabel. Ich sage aber auch dazu, auch die Angebote der Stiftung Friedenswarte sind freibleibend und jeder Bewohner der Anlage hat auch die Möglichkeit, andere Dienstleister in Anspruch zu nehmen.
Okay.
Das ist schon aus rechtlichen Gründen gar nicht anders möglich. Wir können da kein Monopol aufbauen. Wer also sagt, ich hätte gerne Essen auf Rädern von einer anderen Organisation oder eine Bekannte von mir hat besonders gute Erfahrungen gemacht mit dem Pflegedienst XY, den will ich auch ausprobieren, ist völlig frei darin, eben auch andere Dienstleister zu beauftragen. Das ist ein Angebot, was wir machen, aber es ist eben keine Verpflichtung.
Ja, dann lassen Sie uns doch mal auf den Baufortschritt nochmal kommen. Wir sind jetzt im Herbst 2024. Geplant ist die Eröffnung für das Frühjahr nächstes Jahr. Und ich glaube, damit sieht es auch recht gut aus. Das heißt, Sie sind vor einiger Zeit schon in die Bewerbungsphase gestartet und befinden sich ja jetzt eigentlich schon, korrigieren Sie mich, wenn es nicht richtig ist, in der Auswahl der Mieterinnen und Mieter.
Ja, das ist richtig. Zunächst einmal zum Baufortschritt. Wie auf jeder Baustelle gibt es auch bei uns die eine oder andere Verzögerung. Aber wir haben uns festgelegt jetzt auf einen Erstbezugstermin ab dem 1.4.2025. Und den werden wir aller Voraussicht nach auch halten. Zumindest werden die Wohnungen dann bezugsfertig sein und das Gebäude vollkommen fertiggestellt sein, auch alle öffentlichen Bereiche in dem Gebäude, was voraussichtlich zu dem Zeitpunkt noch nicht ganz fertiggestellt sein wird. Das wird die Außenanlage sein.
Ja.
Da wird sicherlich bis im Frühjahr 2025 noch gewerkelt werden. Aber ich denke, das tut der Sache keinen Abbruch. Ja, und zu der Frage der Bewerbungen, da muss ich erstmal so ein bisschen länger ausholen. Wir haben zum Teil, Menschen aus Nassau, die sich schon seit vielen, vielen, vielen Jahren danach erkundigen, wann wir da endlich was bauen oder nachdem wir angefangen haben, wann es denn fertig ist und wie man eine Wohnung bekommen kann. Und wir hatten im Jahr 2020 auch eine Umfrage in Nassau gemacht. Das haben wir vielfach bekannt gemacht und es war auch eine sehr rege Beteiligung.
Ja.
Was denn so gewünscht wäre an Dienstleistungen, Wohnungsgrößen und so weiter. Das ist alles in die Planung eingeflossen. Aus dieser Umfrage hat sich eine Interessentenliste ergeben, die über die Jahre bis auf 150 Namen gewachsen ist, Einzelpersonen und Ehepaare. Und wir haben uns dann entschieden, im Ende Juli diesen Jahres mit der Vermarktung zu beginnen. Das ist immer so eine nicht ganz leichte Entscheidung. Wann steigt man damit ein? Manch einer hätte es gern gehabt, dass wir schon zum ersten Spatenstich die ersten Wohnungen vergeben hätten. Und manche wollen erst die Wohnungen sehen, bevor sie überhaupt Interesse haben, was zu mieten. Viele Menschen haben uns gesagt, wir brauchen Planungssicherheit. Wir wollen unser Haus verkaufen. Wir müssen aber vorher wissen, ob wir bei Ihnen eine Wohnung bekommen. Und insofern haben wir gesagt, okay, wir müssen jetzt mit einem Vorlauf von mindestens einem halben Jahr die Wohnungen zur Miete anbieten, damit die Interessenten die Möglichkeit haben, sich auch entsprechend zu disponieren. Das gilt für diejenigen, die eine Wohnung bekommen, wie auch für diejenigen, denen wir leider werden sagen müssen, dass sie keine Wohnung bekommen können, denn die Zahl der Interessenten ist deutlich höher als die Zahl der Wohnungen. Ja, ich habe eben gesagt, 150 Interessenten, die haben wir alle angeschrieben, ob sie eine Wohnung jetzt tatsächlich mieten wollen. Und das ist schon eine recht verbindliche Antwort dann gekommen. Das war ein umfangreicher Fragebogen, den Sie auch im Internet finden auf unserer Webseite. Die heißt übrigens libgmbh.de.
Schreiben wir auch nochmal in die Shownotes
das,
mit dazu.
Ja. Genau. Und der ist also nach wie vor dort abrufbar und es haben sich etwa doppelt so viele Bewerber mit diesem Fragebogen jetzt gemeldet, wie wir Wohnungen zur Verfügung haben, sodass nun leider jetzt schon feststeht, dass nicht alle Bewerber eine Wohnung bekommen können. Noch dazu ist es so, dass sich zum Teil für Wohnungen, die offenbar als besonders attraktiv gelten, bis zu 7 Bewerber gemeldet haben. Klar ist aber, wir können diese Wohnung nur einmal vergeben.
Ja.
Und das wird keine leichte Aufgabe, jetzt in den nächsten Wochen zu entscheiden, wie wir diesen Prozess gestalten.
Herr Seib, sind denn Bewerbungen bei dieser hohen Anzahl an Bewerbungen, die Sie schon haben, überhaupt noch möglich und sinnvoll?
Also wir hatten unseren Interessenten auf unserer Liste, als wir sie angeschrieben haben, Ende Juli gesagt, dass sie sich bitte bis 31.08. Bewerben, damit wir dann auch Klarheit haben. Nun ist es so, dass wir natürlich sicherstellen wollen, dass sich all diejenigen, die für eine Wohnung in Betracht kommen und vielleicht auch idealtypisch unsere Kriterien erfüllen, weil sie zum Beispiel in Nassau bereits geboren sind und jahrzehntelang bei der Firma Leifheit gearbeitet haben und Kinder und Familie in Nassau haben, dass diese nicht außen vor bleiben. Und wer jetzt zuhört und sich da angesprochen fühlt, der kann und soll sich noch bewerben, denn es geht hier nicht um die Schnelligkeit der Auswahl, sondern um die Sorgfalt. Und wir wollen natürlich möglichst vielen Menschen gerecht werden, die diese Kriterien, die wir intern haben, erfüllen. Und ich sage noch einmal, es geht hier um Nassau, es geht um die Bevölkerung von Nassau. Und wer sich dazu zählt, der hat eine ganz besonders gute Chance, eine Wohnung bei uns zu bekommen.
Das ist jetzt natürlich das Spannende für uns, mal zu hören, grob zumindest, nach welchen Kriterien Sie da entscheiden müssen, ja auch. Können Sie uns da einen Einblick geben?
Ja, wir müssen das entscheiden und wir wollen dabei fair sein. Auf der anderen Seite, wir sind ein privates Unternehmen und wir nehmen uns das Recht heraus, selbst zu entscheiden, wen wir als Mieter gerne hätten. Und das muss sicherlich auch jeder Mann, jede Frau respektieren. Aber unter fairen Kriterien stellen wir uns natürlich vor, dass wir das, was wir hier jetzt konzipiert und gebaut haben, im Sinne der Leifheit-Stiftung konzipiert und gebaut haben, die ja den Stiftungszweck hat, die Lebensverhältnisse der Menschen und insbesondere auch älterer Menschen in Nassau verbessern zu helfen. Und wenn wir diesen Stiftungszweck zugrunde legen, dann ist es auf jeden Fall so, dass Menschen, die bisher in Nassau wohnen und gerne in das Servicewohnen einziehen würden, eine Präferenz haben. Ich sage es mal so, also die sind sicherlich in der Liste dann deutlich weiter vorne als Bewerber, die wir auch haben, die vielleicht 300-400 Kilometer weg wohnen derzeit und die mal gehört oder gelesen haben, dass Nassau eine hübsche Kleinstadt an der Lahn ist und dass da jetzt etwas Neues entsteht und einfach mal so eine Bewerbung geschickt haben. Also die Förderung von Nassau beinhaltet eben auch, dass die Menschen aus Nassau hier bevorzugt behandelt werden. Das hat auch noch einen weiteren Hintergrund, denn wir wollen natürlich, dass Nassau lebendig bleibt. Und wenn ältere Menschen jetzt vielleicht Einfamilienhäuser verkaufen an jüngere Familien in Nassau, die diese Einfamilienhäuser dann wahrscheinlich auch renovieren und so weiter, dann tut das insgesamt der Stadt Nassau auch gut. Dann kommt sozusagen wieder mehr Leben in die Bude und dann ist, glaube ich, auch allen gedient.
Ja.
What you know is true.
Bewerberinnen und Bewerber, Sie hatten es im Vorgespräch gesagt, die sich bisher beworben haben, da sind die Jüngsten Mitte 60 und das Durchschnittsalter lag erstaunlich hoch, wie ich fand. Vielleicht können Sie uns da etwas zu den Kennzahlen mal so ganz grob sagen.
Ja, ganz grob. Also ich muss sagen, ich habe das Durchschnittsalter selbst nicht ausgerechnet, bis auf die letzte Dezimalstelle. Aber wir haben schon festgestellt, dass die Zahl der Bewerber unter 70 sehr gering ist. Mhm. Wir hatten eigentlich vermutet, dass es mehr Menschen gibt, die sagen, mein Ruhestandseintritt ist jetzt vielleicht eine Zäsur und jetzt orientiere ich mich dann auch wohnungsmäßig um. Das machen die Menschen aber nicht. Mhm. Und im Übrigen entspricht das auch Erfahrungen, die andere gemacht haben, bei denen wir uns auch erkundigt haben. Also in der Regel ist die Bereitschaft, die gewohnte Wohnumgebung aufzugeben, erst dann groß genug, um den Schritt zu tun, wenn man es echt beschwerlich findet, sein eigenes Haus in Schuss zu halten oder auch bei einer Wohnung mehrere Treppen zu gehen, bis man dann die Wohnungstür erreicht hat. Ja, ich denke, dafür hat jeder Verständnis. Das ist nur allzu menschlich und solche Entscheidungen werden ja auch nicht nur nach rationalen Gesichtspunkten getroffen. Und so würde ich mal schätzen, dass das Durchschnittsalter etwa 80 Jahre ist. Und wir haben also Bewerbungen im Spektrum ich glaube 66 als jüngster Bewerber bis hin zu den hohen 90ern.
Ja, Wahnsinn. Das heißt, Ihre Tätigkeit in der LIB GmbH wird jetzt eher in Richtung Bewerberauswahl langsam gehen. Das ist jetzt wahrscheinlich das, was in nächster Zeit für Sie ansteht.
Ja, im Vordergrund steht natürlich das Managen des Baus, was ich natürlich mit Hilfe tüchtiger Partner mache. Einmal das bereits erwähnte Büro Graf & Graf. Ja. Als Planungsbüro und wir haben eben auch ein Büro, das jetzt die Leistungsphasen 6 bis 9 betreut, das heißt die Bauüberwachung und eben auch die Prüfung der Rechnungen etc. Da habe ich selbstverständlich Unterstützung. Ich bin ja Jurist und kein Baufachmann, in dem Fall von dem Büro Kunz. Bauplanung und Management in Dorndorf, also hier auch in der Nähe. Und sicherlich ist das nach wie vor, gerade jetzt in der heißen Phase des Innenausbaus, meine Hauptaufgabe. Aber wir wollen jetzt zügig daran gehen, die Bewerberauswahl zu treffen, denn die Menschen, die sich beworben haben, haben natürlich ein Recht darauf, auch zügig zu erfahren, woran sie sind. Das ist ganz, ganz selbstverständlich. Und die Bewerberauswahl ist etwas, was ich natürlich nicht alleine mache. Wir haben Gremien, wir haben einen Beirat der LIB GmbH, wir haben einen Vorstand der Stiftung. Aber wir haben uns bereits sehr klar darauf verständigt, welche Kriterien gelten sollen. Und ich habe das Wichtigste genannt. Das ist eben, wenn man ein echter Nassauer ist, dann hat man auch echt gute Chancen. Und wenn ich das hinzufügen darf, besonders gute Chancen hat man, wenn man beim Leifheit geschafft hat, wenn man, wie man so schön sagt, und damit auch ein Stück weit dazu beigetragen hat, dass die Leifheit-Stiftung aus diesem erfolgreichen Unternehmensverkauf, muss man ja sagen, hervorgegangen ist.
Ja. Herr Seib, mit der Fertigstellung des Baus werden auch Sie sich ja zurückziehen von Ihrer Tätigkeit. Vielleicht können Sie kurz erläutern, woran das liegt, warum für Sie jetzt der Zeitpunkt gekommen ist.
Ja, ich bin jetzt 62 Jahre alt. Ich mache das seit 2018 und im Hauptberuf Rechtsanwalt in Limburg. Die Tätigkeit für die Stiftung hat mir immer sehr viel Freude gemacht und es ist sehr erfüllend, auch dieses Projekt jetzt tatsächlich entstehen zu sehen, nachdem viel Mühe nicht nur von mir, sondern auch von anderen Menschen da reingeflossen ist. Und ja, das ist für mich ein geeigneter Zeitpunkt zu sagen, jetzt möchte ich etwas kürzer treten. Also meine Tätigkeit als Anwalt ist auch sehr arbeitsreich und meine Tage sind lang. Und sie sollen in Zukunft nicht mehr ganz so lang sein. Und deswegen habe ich schon vor mehr als einem Jahr dem Beirat der LIB GmbH also mitgeteilt, dass ich zum Jahresende dann gerne mein Amt niederlegen würde und das werde ich auch so machen. Eigentlich hatte ich vor etwa einem Jahr, als ich die Entscheidung getroffen habe, mir vorgestellt, dass wir dann fertig sind mit dem Bau. Das werden wir jetzt nicht ganz sein, aber das tut der Sache keinen Abbruch. Wir werden trotzdem jetzt diesen Wechsel haben. Es wird auch einen Nachfolger geben, dessen Namen ich noch nicht nennen möchte. Der ist noch nicht offiziell ernannt, aber das wird in Kürze geschehen. Und es ist natürlich selbstverständlich, dass ich auch nach meiner Geschäftsführerzeit das Projekt weiter mitverfolge und sollte das eine oder andere von mir noch beigetragen werden können, auch im neuen Jahr 2025, dann werde ich das natürlich tun.
Ja, ich denke, dass Sie vermutlich auch bei der Eröffnung dann irgendwie mit dabei sein werden.
Ja, ich denke, da wird man mich vielleicht da auch vielleicht noch einladen. Ja, wobei muss ich sagen, da gibt es jetzt noch gar keine konkreten Planungen, wie so eine Eröffnung eigentlich aussehen soll. Aber es wird natürlich sowas geben und dann können sich auch die Nassauer, die dann nicht da wohnen, mal angucken, wie das so aussieht.
Ja, Herr Seib, wenn Sie jetzt auf diese 7 Jahre ja inzwischen fast zurückblicken, dieses Projektes, was ist so rückblickend für Sie die größte Herausforderung gewesen?
Ich muss sagen, die Herausforderungen werden nicht kleiner. Sie waren die ganze Zeit groß und die Herausforderungen haben sich mit der Zeit verändert. Ja? Am Anfang galt es ja auch Überzeugungsarbeit zu leisten für dieses Projekt. Deswegen hatten wir sehr, sehr viele Gespräche mit den Verantwortlichen der Politik in Nassau, mit dem Bürgermeister, aber insbesondere eben auch mit dem Stadtrat. Wir hatten mehrere Präsentationen im Stadtrat und es war eine ganz wichtige Etappe, dass wir die Straße Unterer Bongert dann zu unserem Baugrundstück hinzunehmen durften und dass dann auch der sogenannte vorhabenbezogene Bebauungsplan vom Stadtrat in Nassau erlassen worden ist. Das hat ja erst ermöglicht, an dieser Stelle eine solche Anlage zu bauen. Ja, und dann ging es mit den Herausforderungen eben weiter. Architektenwettbewerb, dann Planungsphase, erster Spatenstich und seit etwa Ende 2022 kriege ich mal so richtig mit, wie so ein Bauvorhaben in Etappen verläuft und welche Details es da zu beachten gibt und auch wie viele Rechnungen reinkommen von vielen tüchtigen Handwerkern, die natürlich bezahlt werden müssen und die wir, das muss ich auch hier an der Stelle mal ganz offen sagen, überhaupt nur bezahlen können, weil die Leifheit-Stiftung das Geld dafür gibt. Der Bauherr ist zwar die LIB GmbH, aber die LIB GmbH verfügt nicht über die Mittel, das zu finanzieren. Und ich darf auch verraten, dass das Vorhaben aus Eigenkapital finanziert wird. Also es stehen keine Banken dahinter.
Die Investitionssumme ist natürlich auch noch spannend zu wissen. Haben Sie
das so? Das ist ein bisschen heikel. Nee, die wollen wir jetzt nicht nennen, weil das nicht in die Öffentlichkeit gehört. Die Investitionssumme ist so hoch, wie sie sein muss, um ein für Nassau förderliches Vorhaben jetzt auch umzusetzen, das sicherlich um einiges besser in ein Stadtbild passt, als wenn es ein privater, gewinnorientierter Investor machen würde. Das heißt, wir tätigen da auch Investitionen, angefangen von der Gartenanlage für die Öffentlichkeit bis hin zu einem Gemeinschaftsraum, die ein rein gewinnorientierter Investor nicht tätigen würde. Aber wir tun das der guten Sache wegen und eben auch, um ein Stück weit mit diesem Vorhaben dem Stiftungszweck der Leifheit-Stiftung gerecht zu werden. Was ich vielleicht zu Kosten sagen kann, ist, dass ich gelesen habe, dass sich seit 2021 mit Beginn der Energiekrise, Ukraine-Krieg danach und so weiter, aus unterschiedlichen Gründen die Baukosten, Material wie auch Arbeit um nicht weniger als 40% erhöht Wahnsinn. Haben.
Ja.
Das habe ich in der Zeitung gelesen und habe ich das mit unseren eigenen Zahlen verglichen.
Mhm.
Und ich muss sagen, es waren 40, x Prozent, das heißt genaue Punktlandung sozusagen bei der Kostensteigerung, leider nicht sehr erfreulich, aber unumgänglich. Das heißt, etwa 40% mehr, als wir zum Zeitpunkt des Architektenwettbewerbs geplant hatten an Baukosten, müssen wir jetzt aufwenden.
Wahnsinn. Herr Seib, als Abschlussfrage, Sie hatten die Ressentiments erwähnt, die einige Menschen in Nassau mit sich herumgetragen haben, was dieses Projekt betrifft. Jetzt in der Phase des Baufortschritts, der so weit jetzt schon fortgeschritten ist, was haben Sie selbst für ein Gefühl? Wie hat sich dieses Projekt in Nassau integriert und haben sich auch die Ressentiments einiger Nassauerinnen und Nassauer verflüchtigt?
Also zunächst einmal will ich es nicht Ressentiments nennen. Also den Begriff haben Sie nicht von mir.
Nein.
Würde ich auch nicht gebrauchen. Es waren aus meiner Sicht Sorgen, die ich gut verstanden habe.
Mhm.
Es gab Menschen, die sagten, wenn dieser untere Bongard überbaut wird, dann kommt da keiner mehr durch, dann wird der Verkehrsfluss nicht mehr funktionieren oder dann werden wir in Notfällen, kommt da kein Krankenwagen mehr durch und so weiter.
Mhm.
Wir haben dem allen Rechnung getragen. Wir haben zum Beispiel diesen Fuß- und Radweg jetzt durch die Parkanlage so konzipiert und er wird so gebaut, dass er es zulässt, dass im Notfall auch ein Krankenwagen, ein Rettungswagen durchfahren kann. Das heißt, dieser Fuß- und Radweg wird breiter, als er als Fuß- und Radweg sein müsste. Er wird 3 Meter breit und er wird entsprechend befestigt. Und die Brücke, die wir bauen über den Kaltbach, die wird auch entsprechend tragkräftig sein, um ein Beispiel zu nennen. Zweites Beispiel, wir haben die Straße Oberer Bongard ertüchtigen helfen, dadurch, dass wir der Stadt Nassau einen ansehnlichen Geldbetrag zur Verfügung gestellt haben, damit die zuvor nicht tragfähige Brücke dort ertüchtigt werden kann. Das ist seit einiger Zeit der Fall, ist Ihnen vielleicht aufgefallen. Da kann man jetzt wieder drüber fahren und vorher standen da Poller und da konnte man nicht drüber fahren. Und das hat natürlich die ganze Situation entzerrt und hat auch ein Stück weit denjenigen, die da besorgt waren, die Sorge genommen. Wenn ich jetzt mit Nassauern spreche, sind die Kommentare eigentlich durchweg positiv. Ich habe schon eigentlich ganz lange überhaupt keine Vorbehalte mehr gehört. Und was ich vor allen Dingen auch gehört habe, ist, dass die Leute sagen, hier um die Kaltbachstraße herum, Westerwaldstraße etc. ist es viel ruhiger geworden, seitdem man den unteren Bongard nicht mehr zur Einfahrt in die Innenstadt benutzen kann. Und ich denke, das kommt dann eben auch der gesamten Nachbarschaft zugute.
Ja, Herr Seib, was für ein wunderschöner, positiver Abschluss dieses Gespräches. Ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für die vielen Informationen und Einblicke und weiterhin ganz, ganz viel Erfolg für dieses wundervolle Projekt.
Vielen Dank.
Danke Ihnen. Was für ein spannendes Projekt mitten im Herzen der Stadt, das Nassau schon bald vermutlich noch ein bisschen lebendiger machen wird. Vielen Dank an Stefan Seib für die vielen Informationen und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Mitdabeisein bei diesem Thema. Wir wünschen Ihnen noch einen wunderbaren Sonntag und hören uns kommende Woche wieder. Bis dahin, bleiben Sie gesund und machen Sie es gut.